Jetzt hast du mir den Schaft schon weggenommen. Wie schon angekündigt, wir sind mitten in einer Predigtreihe in 1. Mose drin. Abraham und viele Leute, die viele spannende Dinge entdecken. Abenteuer, Glaube. Und die Marie nimmt uns heute in die dritte Station mit hinein.
Richtig. Ich freue mich erstmal total, dass du da bist. Mein Name wurde schon verraten. Ich bin Marie und ich bin Pastorin hier bei Kirche am Start und freue mich sehr über diese Themenreihe, die wir gerade als ganze Kirche so durchmachen. Abenteuer, Glaube. Wer von euch die letzten Male dabei war, hat vielleicht auch schon so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, warum wir sagen, dass das Glaube ein Abenteuer ist. Es hat ganz einfach damit zu tun, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, oft nicht wissen, wo die Reise ganz genau hingeht, was uns da genau erwartet, wie genau wir das überhaupt schaffen sollen, was uns dort begegnen wird. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, wen wir an unserer Seite haben, während wir durch dieses Abenteuer gehen. Und das ist ein Gott, der uns mit Sicherheit herausfordert, aber auch ein Gott, der uns in dieser Herausforderung zur Seite steht und der vor allem hält, was er verspricht. Und das alles sehen wir an der Geschichte eines Mannes aus der Bibel mit dem Namen Abraham. Und für die Episode aus Abrahams Leben, die wir uns heute anschauen wollen, haben wir in der Vorbereitung den Titel gewählt »An der Weggabelung«. Das heißt, wir werden gleich, wenn wir die Geschichte hören, feststellen, dass Abraham vor einer Weggabelung steht. Er steht vor einer Entscheidung und je nachdem, wie er sich entscheiden wird, wird seine Glaubensreise eine ganz andere Richtung nehmen, als wenn er sich anders entscheidet. Und bevor wir uns das anschauen, will ich natürlich kurz sagen, was bisher geschehen ist. Abraham, der war ein Mann, der hat einfach sein Leben gelebt, Tag ein, Tag aus, bis Gott ganz radikal seinen Alltag unterbrochen hat, indem er ihn nämlich aufforderte, seine Heimat zu verlassen und an einen unbekannten Ort zu gehen. Genau genommen hat Gott ihm mit dieser Aufforderung drei Herausforderungen gegeben. Die erste Herausforderung hieß, verlass deine Heimat. Ganz schön schwer. Gott wollte von Abraham, dass er alles verließ, was er Heimat nannte, also was ihm wichtig geworden war, was ihm Identität gab, was ihm Sicherheit gab, was ihm lieb und teuer war. Die zweite Herausforderung hieß, geh einfach drauf los. Also Gott hat Abraham nicht im Vorfeld verraten, wo es hingehen würde, sondern er wollte, dass Abraham losging, ohne das Ziel zu kennen. Und die dritte Herausforderung, lass dich unterwegs von mir lenken. Also erst, wenn Abraham losgehen würde, würde Gott ihm auch zeigen, wo es denn wirklich hingeht. Und ich finde es ganz schön herausfordernd, wenn ich mir das so anschaue. Glücklicherweise hat Gott Abraham nicht nur drei Herausforderungen gegeben, sondern auch drei Versprechen. Die erste heißt, ich werde dich zu dem Land führen. Das heißt, wenn Abraham sich darauf einließ, dann würde Gott zeigen, dass er ihn tatsächlich in das Land bringen würde. Und die zweite Zusage, ich will dich segnen. Die dritte Zusage, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ich finde, alle drei Versprechen sind schon ganz schön verlockend. Und gleichzeitig denke ich mir, irgendwie sind sie aber auch zusätzliche Herausforderungen oder ich nenne sie mal herausfordernde Versprechen. Warum? Weil sie Abraham ganz schön viel Vertrauen abverlangen. Abraham muss Gott definitiv einen Vertrauensvorschuss geben. Und wider Erwarten lässt sich Abraham auf dieses Abenteuer ein. Er geht los und siehe da, er kommt auch tatsächlich an in dem Land Kanaan. Und dort gibt Gott ihm dann ein weiteres Versprechen. Er sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und damit hat Gott Abraham, wie ich finde, das herausforderndste aller Versprechen gegeben. Warum? Abrahams Frau Sarai war unfruchtbar. Und das schon seit langer, langer Zeit. Um ihn herum haben alle Kinder bekommen, all seine Geschwister, nur Abraham und Sarai hatten keine Kinder. Und sie wurden älter und älter und nichts deutete darauf hin, dass sich daran noch mal etwas ändern könnte, außer dass Gott ein Versprechen gab. Und zu meiner großen Überraschung nimmt Abraham dieses Versprechen an, ohne zu fragen, ja, wieso genau soll denn das funktionieren, oder in irgendeiner Form Zweifel daran zu äußern. Nein, stattdessen entscheidet sich Abraham, für Gott einen Gottesdienst zu feiern. Er baute Altäre und feierte dort für Gott einen Gottesdienst. Von zweifelnden Gedanken schien es keine Spur zu geben. Dann folgen weitere Auf und Abs und Gott wiederholt sein Versprechen an Abraham und sagt ihm, weißt du was, du wirst so viele Nachkommen haben, wie es Staubkörner auf der Erde gibt. Sprich, die kann man gar nicht zählen, so viele werden das sein. Und wieder zu meinem Erstaunen, lesen wir von keinem zweifelnden Gedanken bei Abraham, sondern Abraham entscheidet sich wieder, Gott zu loben. Und ich frage mich, wie kann das sein? Wenn ich ganz ehrlich bin oder vielleicht auch nur, wenn ich mich mit Abraham vergleiche, dann scheint es mir schon fast nicht menschlich zu sein, dass da so gar kein zweifelnder Gedanke in Abraham auftaucht. Macht er sich etwa keine Sorgen darüber, dass Gott sein Versprechen vielleicht nicht halten wird, dass es auch weiterhin nicht klappen wird mit dem Kinderkriegen? Hat er denn keine Angst, dass er alles aufgegeben hat dafür, dass Gott dann nicht dieses so wichtige Versprechen einlösen würde? Hat er diese Ängste und Sorgen nicht oder sagt er sie vielleicht einfach nur nicht laut? Und falls Letzteres, was müsste denn dann passieren, damit Abraham sich endlich traut, seine Ängste und Sorgen laut auszusprechen? Nun, wir lesen die nächste Episode und wir werden herausfinden, was passieren muss, damit Abraham seine Ängste und Sorgen laut ausspricht.
Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in eine Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gegen Himmel und zähl die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.
Ich muss sagen, ich bin fasziniert und fühle mich tatsächlich auch so ein bisschen bestätigt, weil ich denke, ha, endlich passiert das, wovon ich die ganze Zeit mich gefragt habe, ob das noch passieren wird. Dass Abraham sich eingesteht, dass da Zweifel sind und Ängste und Sorgen. Und ich stelle mir vor, ich weiß nicht, ob das so war, aber ich stelle mir vor, dass Abraham so in diesem Zelt lag und es war schon dunkel und er konnte einfach nicht schlafen. Warum? Weil er gegrübelt hat und sich gefragt hat, ob das denn alles so richtig war, dass er sein Heimatland verlassen hat, alles, was ihm lieb und teuer war, dass er Gott diesen Vertrauensvorschuss gegeben hat und losgegangen war. Die Reise wurde immer länger und länger, Abraham vielleicht immer müder und müder und dann kommen irgendwann Zweifel. Er hatte getan, was von ihm verlangt worden war. Und wie war das jetzt mit Gott? Hält der eigentlich, was er verspricht? Ja, ich würde behaupten, es war Zeit für Abraham, dass er mal Bilanz gezogen hat. Schauen wir uns das an. Das erste Versprechen war, ich werde dich in das Land bringen. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Abraham so überlegt hat. Ja, hat er, also Gott hat mich in das Land Kanaan gebracht, aber seien wir ganz ehrlich, das ist schon voller Kanaaniter. Und dann sagt Gott mir, nicht wirklich ich werde das haben, sondern meine Nachkommen. Plus, ich musste wieder gehen, als eine Hungersnot ausbrach. Also ja, irgendwie ja, hat er das gemacht. Und gleichzeitig so ein bisschen Luft nach oben ist eigentlich doch noch. Aber ich setze mal vorsichtig einen Haken bei ja. Das zweite Versprechen, noch viel schwerer zu beurteilen. Gott will Abraham segnen. Ja, was ist denn Segen? Und ist das nicht irgendwie relativ? Also mit Sicherheit geht es mir jetzt nicht schlecht. Ich habe ganz viel Vieh und Gold und Silber. Aber ist das jetzt Segen und ist das alles? Ist da nicht noch mehr? Und na gut, ich würde sagen, ich bin zumindest nicht gesegnet. Also können wir wahrscheinlich auch dort schon mal ein Häkchen bei ja setzen. Das dritte Versprechen, die Nachkommen. Und wir merken sofort, hier ist der ganz große Haken an der Sache. Denn da kann Abraham weder ja noch vielleicht ankreuzen, sondern er muss definitiv das Kreuz bei nein setzen. Die ersten beiden Versprechen hatte Gott angefangen zu erfüllen. Und bei diesem dritten, ja bei diesem alles entscheidenden Versprechen, da passierte einfach gar nichts. Und ich finde das schon sehr hart. Sarai war sehr lange unfruchtbar gewesen und ich vermute, sie hat irgendwann auch die Hoffnung aufgegeben, dass sich das nochmal ändern könnte. Und dann wird diese Hoffnung wieder geweckt, weil Gott sagt, ich verspreche dir, dass es Nachkommen geben wird. Und Monat für Monat hoffen die beiden, dass es nun endlich soweit ist und Monat für Monat kommt die Enttäuschung darüber, dass es nicht so ist. Ausgerechnet mit der Erfüllung dieses Versprechens ließ Gott sich Zeit. Und für Abraham ist es das alles entscheidende Versprechen. Woran wir das sehen? Nach dieser ersten Aussage, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Da entgegnet Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und ich finde, da schwingt ganz viel Verzweiflung mit. Was willst du mir schon geben, wenn du mir keine Kinder gibst? Und Abraham weiß, er braucht kein leibliches Kind, um einen Erben zu haben. Das kann tatsächlich der Knecht sein oder irgendwer anders. Aber hatte Gott es so gemeint? Er hatte doch von Nachkommen geredet. Was soll er mit Silber und mit Gold und mit Vieh und allem anderen Segen, wenn der Nachkomme ausbleibt? Nun, Gott antwortet ganz drastisch und ganz eindeutig auf diese Frage. Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommt, der soll dein Erbe sein. Das heißt, Gott lässt keinen Zweifel daran, dass Abraham ein leibliches Kind bekommen wird. Deutlicher geht es nicht. Und um ganz sicher zu gehen, dass Abraham das auch versteht, führt Gott ihn aus dem Zelt heraus und lässt ihn in den Sternenhimmel gucken und sagt, so viele Sterne, wie da oben am Himmel sind, so unzählig viele Nachkommen wirst du haben. Er verleiht seinen Worten, dass Abraham ein leibliches Kind haben wird, Nachdruck, indem er ihn diese Sterne angucken lässt und sagt, nicht nur so unzählig viele Sterne, sondern genauso real wie diese Sterne da oben, genauso real werden deine Nachkommen sein. Und dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubte dem, was ihm so eindrücklich versichert wurde. Und er schöpfte neuen Mut und ließ sich auf Gottes Versprechen ein. Und genau wie bei meiner Predigt vor einem Monat, klappe ich nach dem Lesen dieser Geschichte die Bibel zu und denke einerseits, was für eine berührende Geschichte, oder? Was für ein Auf und Ab der Gefühle und was für ein beneidenswerter Mann dieser Abraham ist, dass Gott so eindeutig mit ihm spricht und vor allem ihm so ein großes, eindeutiges Versprechen gibt. Und dann gucke ich mein eigenes Leben und frage mich, wie oft habe ich das eigentlich schon erlebt, dass ich in meinem Leben so ein eindeutiges Versprechen von Gott bekommen habe? Wenn dem aber nicht so ist, dass ich so ganz eindeutige Versprechen in meinem Leben von Gott bekomme, was kann ich denn dann aus dieser Geschichte eigentlich lernen? Ich stelle es mir nicht leicht vor, ein ganz konkretes Versprechen zu bekommen, so wie Abraham, und dann ganz lange warten zu müssen, dass etwas passiert. Aber wenn ich in mein Leben schaue, dann merke ich, ganz oft ist da nicht einmal ein konkretes Versprechen. Und tatsächlich, das wissen die wenigsten hier, kann ich mich sehr gut in die Situation von Sarai hineinversetzen, denn als ich 21 Jahre alt war und eigentlich nur zu einer normalen Untersuchung bei meiner Frauenärztin war, hat die mir eröffnet, dass ich aufgrund einer hormonellen Störung niemals Kinder bekommen könnte. Und ich weiß noch, wie ich völlig am Boden zerstört war und ich bin nach Hause gelaufen und ich habe voll angefangen zu heulen und ich habe meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, das ist gerade, was diese Frauenärztin gesagt hat. Und mein Papa, ich glaube, der hat mich damals ein bisschen gerettet, der hat gesagt, Marie, weißt du was, deiner Mama hat man genau das Gleiche gesagt, als sie 19 Jahre alt war. Und sie hat 5 Kinder bekommen. Also gib bitte die Hoffnung nicht auf. Trotzdem, bis zum heutigen Tag sind alle Frauenärzte der Meinung, dass es zumindest äußerst unwahrscheinlich ist, dass ich jemals Kinder bekommen kann. Und soll ich euch was sagen? Gott hat mich noch nie nachts auf den Balkon gehen lassen und hat gesagt, Marie, guck doch mal hoch, die vielen, vielen Sterne da oben am Himmel, genauso viele Nachkommen wirst du einmal haben. Nein, das hat er noch nie gemacht. Gott hat nichts dazu gesagt, ob ich jemals schwanger werden kann oder nicht. Und dann frage ich mich schon, was kann ich und vielleicht jedem anderen, dem es ähnlich geht, dann von Abrahams Geschichte lernen, wenn ich gar nicht so ein konkretes Versprechen habe? Ich teile vielleicht das ähnliche Problem, aber ich habe kein konkretes Versprechen von Gott. Ist dieser Teil der Geschichte dann etwa nur für die Menschen unter uns, die, ich nenne sie mal die Glückspilze, die eben so ein konkretes Versprechen von Gott haben? Und was ist dann mit denen, deren Träume bereits zerplatzt sind oder die eben schlechtweg einfach nicht wissen, was mit ihren Träumen passieren wird, weil Gott nichts dazu sagt. Nun, ich musste die Geschichte mehrmals lesen, um zu verstehen, nein, die Geschichte ist für jeden von uns und nicht nur für die, die ganz konkrete Versprechen an der Hand haben. Warum? Mir sind 3 Dinge ins Auge gesprungen, die mich absolut vom Hocker gehauen haben und die mir deutlich gezeigt haben, es geht immer um Vertrauen. Egal, ob es ein Versprechen gibt oder nicht. Das Erste, was mir auffiel, ist, Gott konfrontiert uns mit unseren Ängsten. Ich habe bereits erwähnt, dass wir bis zu dieser Geschichte niemals Einblicke in Abrahams Gefühlsleben bekommen haben. Ne? Gott sagte, geh, und es hieß, und Abraham ging. Und Gott sagte, mach dies, und Abraham baute ein Altar. Aber wir haben nie gelesen, was genau geht eigentlich in diesem Mann vor. Und plötzlich finden wir diese erste direkte Rede Abrahams an Gott. Und dann ist es gleich so eine ehrliche, verzweifelte, ja schon vorwurfsvolle Rede. Und ich frage mich, was genau hat denn Abraham jetzt die Zunge gelöst? Und ich schaue nochmal in Vers 1 und sehe, dass Gott die alles entscheidenden Worte spricht. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Es ist dieses fürchte dich nicht. Gott fordert Abraham auf, sich nicht zu fürchten, und er öffnet damit Abraham die Tür zu sagen, doch, ich fürchte mich aber. Und ist es nicht herrlich, wie sehr Gott Abraham da entgegenkommt? Wie er den Finger auf den wunden Punkt legt? Es scheint mir so, als hätte Gott den Grübeleien Abrahams zugehört, und anstatt zu sagen, Abraham, ich weiß genau, was in dir vorgeht, erstens, zweitens, drittens, lässt er Abraham selbst drauf kommen, dass es da Ängste und Sorgen in ihm gibt. Ängste, die ihn vielleicht nachts nicht schlafen lassen, die ihn zweifeln lassen und die ihm die Lebensfreude rauben. Das ist es nämlich, was Ängste und Sorgen in unserem Leben machen. Für viele von uns sind sie fester Bestandteil des Lebens. Wir tendieren dazu, uns ganz schnell ängstliche Sorgen zu machen. Werde ich einen Job finden? Und wenn ich einen finde, werden die Arbeitskollegen nett sein? Was wird wohl der Arzt am Montag sagen? Wie soll ich die nächste Prüfung schaffen? Werde ich jemals einen Partner finden, der zu mir passt und ich zu ihm? Oder werde ich allein durch mein Leben laufen? Werde ich nur noch eine Mini-Rente bekommen? Und wenn ja, wie werde ich dann versorgt sein? Und wir sehen schon, die meisten Ängste und Sorgen in unserem Leben haben mit der Zukunft zu tun. Und sie sind dann besonders hartnäckig, wenn wir in Situationen sind, die wir nicht kontrollieren können. Dann braucht es nur noch einen Funken Fantasie. Und schon malen wir uns aus, wie unglaublich grauenvoll es wäre, wenn wir tatsächlich nur eine Mini-Rente bekämen. Und dann liegen wir nachts wach und wälzen uns vor Sorgen auf die eine Seite und auf die andere Seite und können nicht schlafen. Jetzt sagen manche unter uns, kenne ich gar nicht, ich mache mir eigentlich nie Sorgen und ich schlafe nachts wie ein Baby. Und dann kann ich nur sagen, du Glücklicher oder du Glückliche. Andere wissen, glaube ich, sehr genau, wovon ich rede. Und die wissen auch, dass dieses übermäßige sich Sorgen machen überhaupt gar nichts bringt. Kann ich denn verhindern, dass ich eines Tages einen ganz schlimmen Unfall habe, nur weil ich schon 20 Jahre im Vorfeld Tag ein und Tag aus darüber nachgedacht habe? Natürlich nicht. Bereitet es mich auf diese Eventualität besser vor, dass ich dann damit umgehen könnte? Kein Meter. Nein, eigentlich nimmt es mir nur Lebensfreude und Energie, die ich eigentlich jetzt für die Gegenwart und für mein Leben, fürs Genießen haben sollte. Was aber können wir nun tun, um diese Macht von Ängsten und Sorgen zu brechen? Und der erste Schritt ist das, was Abraham gemacht hat, nämlich anzuerkennen, dass es da überhaupt Ängste und Sorgen in meinem Leben gibt. Und der zweite Schritt wäre dann, das zu tun, was Abraham als nächstes tat. Er spricht sie laut aus. Und das ist das Zweite, denke ich, wovon wir lernen können, dass ausgesprochene Ängste ihre Macht verlieren. Abraham saß da in seinem Zelt und er grübelte und drehte sich wahrscheinlich völlig im Kreis. Und dann, als Gott ihn anspricht, legt er die Ängste offen und spricht sie laut aus. Und dieses Offenlegen von Ängsten, das hat eine unglaublich befreiende Wirkung. Wir denken oft, wir müssten es so für uns halten, was uns nachts nicht schlafen lässt. Aber wisst ihr, alles, was im Dunkeln ist, das scheint so viel schlimmer und so viel größer und unüberwindbarer, als es in Wirklichkeit ist. Bei Tageslicht betrachtet sehen die Dinge nämlich gar nicht mehr so furchterregend aus wie in der Nacht. Das heißt, Ängste, Sorgen und Zweifel laut auszusprechen, das bricht ihren Bann. Unnötigerweise verheimlichen wir das vor unseren Ehepartnern, vor unseren Freunden und Familien, wenn es doch so viel einfacher wäre, das laut auszusprechen. Ich erinnere mich wirklich an den Moment, wo ich zu meinen Eltern gesagt habe, wisst ihr was, ich habe Angst, dass ich nie Kinder bekommen kann und ich habe Angst, dass ich niemals einen Ehepartner finden werde, der nicht sofort schreiend wegrennt, wenn ich ihm das eröffne. Und dann habe ich geheult und dann habe ich gelacht, weil das so erleichternd war, das einfach mal auszusprechen, das mal selber zu hören. Und dieses einfach sich selbst zuhören, ich sage nicht, das hat gemacht, dass es so viel von seinem Schrecken verloren hat, einfach weil es vom dunklen Versteck ins Licht gekommen ist. Und nun spricht Abraham diese Ängste und Sorgen ja nicht vor irgendwem an, sondern vor Gott. Und bei ihm ist er damit an der absolut richtigen Adresse. Denn aus dem Kreisverkehr solcher Sorgen auszubrechen geht nur, wenn wir es vor Gott laut sagen. Warum? weil ich davon überzeugt bin, dass hinter jeder dieser Ängste, Sorgen und Zweifel im Kern die Frage steckt: Gott, bist du eigentlich wirklich so groß und allmächtig, wie du immer von dir behauptest? Und so ist das Dritte, was wir lernen können aus dieser Geschichte, genau diese Frage zu stellen und zu beantworten. Wie groß und allmächtig ist eigentlich mein Gott? Und genau mit dieser Frage konfrontiert Gott Abraham, als er ihm das Versprechen gibt, dass seine Nachkommen so zahlreich sein sollen wie die Sterne am Himmel. Wisst ihr, eigentlich ist das genau das gleiche Versprechen wie mit diesen Staubkörnern, ne? Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Staubkörner auf der Erde. Das waren ein paar Kapitel davor. Und jetzt geht es um Sterne. Und ich denke mir nur so, naja gut, ob Staubkörner oder ob unzählige Sterne, so, was ist der Unterschied? Warum glaubt Abraham dieses Mal? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch dieses Bild anschaut oder wenn ihr in der Realität unter einem riesengroßen Sternenhimmel steht. Ich kann sagen, ich bin jedes Mal absolut überwältigt. Und ich komme mir unglaublich klein vor. Sicherlich wissen wir heutzutage schon viel mehr über das Universum als damals zu Abrahams Zeiten. Und dennoch ist und bleibt es ein Mysterium. Etwas Rätselhaftes, etwas Gewaltiges. Denn wo fängt es an? Wo hört es denn eigentlich auf? Was ist dahinter? Was bedeutet Unendlichkeit? Wo komme ich her? Wozu bin ich hier? Und wohin gehe ich, wenn ich einmal nicht mehr lebe? Ja, das ist so das Gefühl, was so ein riesengroßer Sternenhimmel in mir bewirkt. Und ich glaube, dass Gott Abraham auch genau aus diesem Grund aus dem Zelt herausführt und zum Sternenhimmel aufblicken lässt. Er demonstriert damit nämlich seine Größe und Allmacht. Es ist, als wollte Gott sagen, weißt du was, Abraham, ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich habe jeden einzelnen dieser Sterne da oben geschaffen. Ich habe ihnen ihren Platz gegeben. Glaubst du wirklich, dass für mich irgendetwas unmöglich sein könnte? Und das ist, was Glaube an Gottes Allmacht und Größe für mich ist. Nicht, dass Gott jeden unserer Wünsche wahr macht, sondern dass er das Unmögliche möglich machen kann. Ich wiederhole nochmal, Glaube an Gottes Allmacht ist für mich zu glauben, dass Gott etwas Unmögliches möglich machen kann. Aber was heißt es dann konkret? Ich glaube, wenn es um unsere Wünsche und Träume geht, bedeutet es im Kern immer zwei Sachen. Entweder, dass Gott einem den Wunsch erfüllen kann, auch wenn vieles dagegen spricht. Und zweitens, dass man gut leben könnte, damit leben könnte, selbst wenn Gott diesen Wunsch nicht erfüllen sollte. Ich sag mal, in meinem und in Lars' Fall stellt Gott uns bildlich gesprochen unter so einen Sternenhimmel und er stellt uns eigentlich zwei Fragen. Glauben wir, dass Gott es möglich machen kann, dass wir Kinder bekommen, selbst wenn medizinisch so viel dagegen spricht? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, glauben wir, dass unser Leben ein sinnvolles, ein lebenswertes, ein von Gott gesegnetes Leben wäre, selbst wenn das niemals klappen würde? Glaube ich, dass Gott mein Leben zu einem guten Leben machen könnte, selbst wenn mir der Wunsch verwehrt bliebe? Ich muss ehrlich sagen, das ist eine sehr schwere Frage. Und gestern bei der Vorbereitung auf das Thema merkte ich, dass ich es Gott tatsächlich eher zutraue, dass er mir ein Kind schenkt, als dass er es möglich macht, dass ich damit leben könnte, gut damit leben könnte, mit Lebensfreude und mit Sinn in meinem Leben, wenn es nie dazu kommen würde. Und dann musste ich mir selber eingestehen, okay, das passt irgendwie nicht zusammen. Auf der einen Hand zu sagen, ich traue Gott das eine Wunder zu, aber das andere, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn entweder ist Gott allmächtig und kann unmögliche Dinge tun oder er kann es nicht. Und warum traue ich Gott das eine zu und dann das andere nicht? Ich habe da gestern sehr lange drüber nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es an Folgendem liegt. Zu glauben, dass Gott ein medizinisches Wunder tun kann, das fühlt sich irgendwie gut an. Warum? Naja, weil er zeitgleich damit auch meinen tiefsten innigen Wunsch erfüllt. Zu sagen, ich glaube, dass Gott so groß ist, dass er mein Leben segnet und lebenswert macht, selbst wenn ich keine Kinder bekommen würde, das fühlt sich irgendwie an wie so eine Kapitulation, so als würde ich mich innerlich von meinem Traum schon verabschieden. Aber das will ich doch gar nicht. Und der Punkt ist, ich muss es auch gar nicht. Ich verabschiede mich ja nicht von meinem Traum, sondern eigentlich von meinem Misstrauen gegen Gott. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich kann mir weiterhin nicht vorstellen, niemals Kinder zu haben. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber seit gestern habe ich gemerkt, dass es darum auch nicht geht. Ich soll mir nicht das vorstellen, sondern ich soll erst mal aufhören, mir vorzustellen, wie unglaublich grauenhaft so ein Leben wäre, sollte es jemals dazu kommen. Warum? weil es diese unnötigen Sorgen und Ängste sind, die mir überhaupt nicht helfen, sondern die mir nur mein Gottvertrauen und meine Lebensfreude im Hier und Jetzt rauben. Weiß ich denn wirklich, wie es in 1, 2, 3, 5, 10 Jahren wären, sollten da keine Kinder sein? Nein, ich bin ja gerade noch hier, also ich bin ja nicht in der Zukunft. Ich weiß nur, ich male es mir so furchtbar schrecklich aus. Und das eigentlich nur, weil ich in diesem, was ich mir ausmale, Gott ganz vergesse. Mit Sicherheit wäre so ein Weg mit Schmerz verbunden, mit Enttäuschung, mit Tränen und mit Traurigkeit. Das will ich gar nicht schönreden, aber er wäre niemals so Gott verlassen, wie ich mir das in meiner jetzigen Sorge so vorstellen würde. Sondern er wäre von Gott begleitet und gesegnet. Das heißt, an Gottes Allmacht zu glauben, bedeutet daher nicht, seinen Träumen die Tür vor der Nase zuzuschlagen, sondern seinen Ängsten und seinem Misstrauen gegen Gott und gegen seine Liebe. Und ich muss ehrlich sagen, seit ich das gestern so für mich nochmal ganz neu durchdacht habe, habe ich einen ganz tiefen Frieden mitgenommen, der auch gemacht hat, dass ich mich traue, das heute einfach mal so zu erzählen, weil ich nochmal ganz neu verstanden habe, was auch im ersten Vers steht, den ich erst nicht so gut verstanden habe. Da sagte Gott, doch fürchte dich nicht, ich bin dein sehr großer Lohn. Und ich habe so gedacht, was meint er denn damit? Also will er Abraham mit irgendwas belohnen? Und habe ich nochmal gelesen und gesehen, nee, da steht nicht, ich werde dich belohnen, sondern ich selbst bin dein großer Lohn. Aber was meint denn Gott damit? Und ich komme zu dem Schluss, dass es ganz einfach ist, nämlich, dass Gott uns Menschen so überschwänglich liebt, wie man jemanden nur lieben kann. Und wann immer wir Zweifel und Sorgen und Ängste haben, dann halten die uns davon ab, diese Liebe wirklich zu glauben, zu erkennen und vor allem zu erleben. Sorgen verkaufen uns immer eine billigere Version von Gottes Liebe und Verlässlichkeit. Und je mehr wir diese Ängste und Sorgen ablegen, desto mehr erkennen und erleben wir die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, die bringt für mich Freiheit und ist für mich das Lohnendste tatsächlich, also der große Lohn, den es auf dieser Welt geben kann. Und es ist der Grund, warum ich schon vor vielen Jahren Christ geworden bin, nur dass ich anscheinend durch meine eigene Predigt nochmal daran erinnert werden musste. Es gibt für mich keine Botschaft auf dieser Welt, die so sinnvoll ist und die so viel Freiheit bringt, wie die Nachricht von Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Warum? Damit wir unser Misstrauen und auch unseren Stolz gegenüber Gott einfach ablegen können und diese Liebe erkennen können und erleben können. Weil darin finden wir wirklich Ruhe und Frieden, komme, was da wolle. Der Glaube gibt uns auch den Mut, in unser eigenes sündhaftes Herz zu schauen und erstmal einzugestehen, ja, da ist ganz viel Misstrauen, da ist ganz viel Stolz gegenüber Gott. Und ihm das hinzulegen und zu sagen, weißt du was, Gott, hier ist es, ganz unverschönert, hilf mir und schenk mir deine Gnade. Mach mich frei von der Last, die ich trage, die ich vor allem so unnötigerweise trage. Und dieser Glaube ist das, was einen Menschen vor Gott gerecht spricht. Jesus Christus, der ist selber durch Leid und durch Tod gegangen und hat nach seiner Auferstehung zu seinen Freunden gesagt, wisst ihr was, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und was er damit sagen will, ist, ich habe es als Mensch selbst erlebt, aber ich habe es überwunden und ich möchte, dass ihr an meiner Seite geht, um es ebenfalls tun zu können. Und so wünsche ich uns, dass wir aus dieser Bibelstelle drei Dinge mitnehmen können, dass wir uns die wirklich merken. Das erste ist, ja, Gott konfrontiert uns mit unseren Ängsten und es tut so gut, die einfach mal zuzugeben und zu sagen, ja, tatsächlich, es gibt Ängste, es gibt Sorgen, es gibt Zweifel. Das zweite ist, sie laut auszusprechen. Warum? Weil sie dann ihre Macht verlieren. Und das dritte ist, Gott lädt uns ein, unser Misstrauen gegen ihn loszulassen und stattdessen seiner Allmacht zu vertrauen. Wir wollen gleich zusammen Abendmahl feiern und vorher seid ihr eingeladen, eine persönliche, stille Gebetszeit zu haben, in der ihr einfach Gott sagt in euren Gedanken, was euch bewegt. Es kann sein, dass ihr euch an ein ganz konkretes Versprechen erinnert, was Gott euch gegeben hat, denn auch das gibt es wirklich. Es kann aber auch sein, dass ihr merkt, es gibt Ängste in meinem Leben, die möchte ich gerne Gott anvertrauen, die will ich nicht länger mit mir mittragen. Wisst ihr, bringt sie ans Licht, denn dann verlieren sie ihre Macht. Und stellt euch unter diesen gigantischen Sternenhimmel und gebt euch da Gott nochmal ganz vertrauensvoll hin. Die Band wird diese Gebetszeit musikalisch begleiten und wenn ihr dann nach vorne kommt zum Abendmahl und wieder zu euren Plätzen zurückgeht, dann seht ihr hier vorne und auf der Seite eine große Kerze und dann viele kleine Teelichter. Und wenn euch so eine symbolische Handlung hilft, nochmal etwas ganz neu vor Gott festzumachen, dann dürft ihr einfach auf dem Rückweg vom Abendmahl so ein Teelicht anzünden. Was das für euch bedeutet, das entscheidet ihr selbst. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich mir selbst nochmal so neu gezeigt hast und ich einfach verstanden habe, wie viel unnötige Last ich in meinem Leben mit mir rumschleppe. Dass ich verstanden habe, dass ich mich dir wirklich anvertrauen kann. Dass ich dir meine Fragen um die Ohren werfen kann, dass ich dir Vorwürfe machen kann und dass du trotzdem einfach immer nur sagst, Marie, das ist okay, ich bin dazu da, um deine Last dir abzunehmen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du für jeden Einzelnen von uns unsere Gedanken leitest, dass du das in uns zum Vorschein bringst, was du bereinigen möchtest, wovon du uns frei sehen und leben möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach nicht scheu sind, Ängste einzugestehen, dass wir uns auch nach dem Gottesdienst trauen, Menschen davon zu erzählen, weil wir es einfach nicht geheim halten müssen. Danke, dass dein Heiliger Geist hier ist. Danke, dass er unsere Gedanken leitet. Und danke, dass wir Abendmahl feiern dürfen. Amen.